heißt unsere Predigtreihe. Es ist gleichzeitig eine Predigtreihe über das Buch Nehemia. In diesem Buch wird erzählt vom jüdischen Volk, das aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt ist und nun unter sehr schwierigen Bedingungen versucht, das zerstörte Land wieder aufzubauen, vor allem die Stadt Jerusalem, ihre Mauern, die Häuser, alles. Und damit das gelingt, hat der persische König extra den Nehemia zu ihnen geschickt und er führt nun diese Aufbauarbeiten an. Heute geht es um das Thema kämpft gegen Ungerechtigkeit und es kam eben auch zu Ungerechtigkeiten bei diesem schwierigen Aufbauwerk und davon spricht unser Abschnitt, das ist Nehemia 5, die Verse 1 bis 13. Im Volk breitete sich Unzufriedenheit aus. Die Männer und ihre Frauen kamen zu mir und beschwerten sich über ihre jüdischen Stammesbrüder. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und wissen nicht, wie wir genug Getreide zum Leben beschaffen sollen. Andere beklagten sich, wir müssen unsere Felder, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, um in der Hungersnot Brot kaufen zu können. Wieder andere beschwerten sich, wir mussten unsere Felder und Weinberge verpfänden, um die Abgaben für den König bezahlen zu können. Und sie alle sagten, sind wir etwa nicht vom selben Fleisch und Blut wie unsere Stammesbrüder? Sind unsere Kinder nicht genauso gut Israeliten wie ihre Kinder? Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven geben. Einige unserer Töchter sind sogar missbraucht worden und wir können nichts dagegen tun. Unsere Felder und Weinberge gehören anderen. Ich wurde sehr zornig, als ich von diesem himmelschreienden Unrecht erfuhr. Nachdem ich mir die Sache hin und her überlegt hatte, sagte ich den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren hart und deutlich meine Meinung. Wie könnt ihr die Notlage eurer eigenen Stammesbrüder so schamlos ausnutzen? Ich brachte die Sache vor die Versammlung der ganzen Gemeinde und hielt den Schuldigen vor, wir haben von unseren jüdischen Stammesbrüdern, die unter die Nachbarvölker verkauft worden waren, so viele losgekauft, wie wir konnten. Und ihr wollt sie jetzt selber verkaufen, sodass sie nun von Neuem zurückgekauft werden müssen. Sie schwiegen und konnten nichts zu ihrer Rechtfertigung vorbringen. Ich fuhr fort, was ihr da tut, ist ein Verbrechen. Ihr solltet in wahrer Gottesfurcht leben. So aber macht ihr uns zum Gespött der Völker, die unsere Feinde sind. Auch ich, meine Brüder und Verwandten und meine Leute haben Geld und Getreide ausgeliehen. Lasst uns doch auf jede Rückzahlung verzichten. Und gebt euren Schuldnern noch heute ihre Felder, ihre Weinberge, Ölbäume und Häuser zurück. Erlasst ihnen die ganze Schuld, alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Da riefen sie, wir wollen alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen fordern. Wir wollen alles so machen, wie du es uns gesagt hast. Ich rief die Priester zu mir und ließ die Gläubiger vor ihnen ihr Versprechen beschwören. Ich schüttelte alles, was ich über den Gürtel in meinem Gewand trug, vor der ganzen Gemeinde heraus und erklärte, genauso soll Gott jeden, der diesen Schwur nicht hält, aus seinem Haus und seinem Besitz hinausschütteln. Ja, er selbst soll genauso ausgeschüttelt und ausgeleert werden. Die ganze Gemeinde rief, Amen, so soll es sein, und pries den Herrn. Und alle hielten sich an diese Abmachung.
Also Israel hat, wie wir gehört haben, in Jerusalem schon genügend Schwierigkeiten mit dem Bau der Mauer. Ständig wurden sie von den umliegenden Völkern bedroht, dass sie aufhören zu bauen, denn sie wollten nicht, dass hier in ihrer Mitte eine autonome Region entsteht. Man wollte eigentlich die Juden aus dem Land pusten, so wie das bis heute eigentlich der Fall ist. Sie wollten einfach verhindern, dass Juden sich niederlassen konnten und dort auch in einem geschützten Rahmen leben konnten. Und als ob all diese Hindernisse, dieses Bekämpftwerden von den Völkern rundherum nicht genug gewesen wäre, drohte plötzlich dieser ganze Bau in Stocken zu geraten, und zwar von innen her. Weil sich unter den Juden große Unzufriedenheit breit machte. Es waren offensichtliche Ungerechtigkeiten, und die wollen wir heute miteinander etwas betrachten. Die Unzufriedenheit betraf die Juden, die nicht so reich waren. Und das war die Mehrheit. Sie beschwerten sich bei Nehemia, die einen sagten, wir haben viele Söhne und Töchter und wissen nicht, wie wir genug Getreide zum Leben beschaffen können. Also sie wussten nicht einmal, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Die anderen klagten, wir müssen unsere Felder, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, um in der Hungersnot Brot kaufen zu können. Also all unser Vermögen, müsst ihr euch vorstellen, dass ihr überhaupt eure Familie ernähren könnt, müsst ihr alles weggeben. Wenn ihr irgendein Haus habt, irgendeine Ferienwohnung, wenn ihr ein Auto habt, alles muss weg, nur damit man essen kann. Und wieder andere beschwerten sich, wir müssen unsere Felder und Weinberge verpfänden, um die Abgaben für den König bezahlen zu können an das damalige Persische Reich. Wenn es dem ganzen Volk so schlecht gehen würde, dann wäre das ja noch irgendwie zu ertragen. Das Unerträgliche, Ungerechte bestand darin, dass es anderen in diesem Volk sehr gut ging und sie in ihrem Reichtum fast erstickten. Noch schlimmer, sie waren nicht nur sehr reich, sondern sie beuteten die eigenen Landsleute aus. Sie missbrauchten ihre schlechte Situation, um noch reicher zu werden. Und deshalb klagen sie und sagen, sind wir etwa nicht vom selben Fleisch und Blut wie unsere Stammesbrüder, eben die, die im Reichtum schwelgen? Sind unsere Kinder nicht genauso Israeliten wie ihre Kinder? Haben die nicht genauso ein Lebensrecht wie ihre Kinder? Und doch müssen wir unsere Söhne und Töchter als Sklaven geben. Einige unserer Töchter sind schon missbraucht worden und wir können nichts dagegen tun. Unsere Felder und Weinberge gehören anderen. Wir sind völlig mittellos und wir sind völlig rechtslos. Man nimmt uns alles weg, sogar die eigenen Kinder. Es drohte ein Streik, der den Bau dieser Mauer in weite Ferne rücken würde. Denn diese Juden dachten, warum sollen wir uns für die Mauer dermaßen einsetzen, wenn wir am Ende von den eigenen Landsleuten unterdrückt werden? Wieso sollen wir Schweiß aufbringen, um dann schlussendlich trotzdem unterdrückt zu sein? Ist ja egal, ob uns die fremden Völker unterdrücken oder die eigenen. Noch schlimmer sind, wenn es die eigenen das tun. Was haben wir davon, wenn die wohlhabenden Juden unsere Situation ausnutzen und uns das Letzte, was wir besitzen, nehmen? Ja, sie nehmen uns sogar die Kinder weg. Nehemia erkannte die Gefahr, die für den Bau der Mauer sich hier anbahnte. Offensichtlich hatte er vorher nicht realisiert, wie schlimm es diesen Juden ging. Gut haben sie sich gemeldet. Gut haben sie deutlich gesagt, was sie quält und weshalb sie unzufrieden sind. Das ist auch im Gemeindeleben wichtig. Wir haben leider die Tendenz, dass wir meinen, die Verantwortlichen würden immer sofort merken, wenn irgendwo ein Missstand auftritt. Man könnte sagen, Nehemia war ein schlechter Leiter, ein schlechter Volksführer. Wäre er ein guter Volksführer gewesen, dann hätte er sofort gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Das ist falsch. Nehemia war ein guter Führer. Aber trotzdem hat er nicht gemerkt, was da alles läuft. Aber er hat sich was sagen lassen. Die Leute kamen zu ihm und haben den Missstand gemeldet. Gott hat uns einen Mund gegeben, damit wir miteinander sprechen können. Und so machten es auch die ersten Christen in Jerusalem. Als sich die griechischsprachigen Witwen benachteiligt fühlten, da schmolten sie nicht einfach vor sich hin, sondern gingen sie zu den Aposteln und sagten: Leute, da stimmt etwas nicht. Wir sind mit der Vorgehensweise, wie das gehandhabt wird, nicht einverstanden. Gut haben sich diese Christen gemeldet. Gut haben sie die Apostel über das Problem orientiert, denn nur so konnten sie das Problem lösen. Man verändert Missstände nämlich nicht, wenn man wartet, bis es die Verantwortlichen vielleicht merken. Und indem man nachher sagt, ja, wenn ihr wirklich gut wärt, dann würdet ihr es merken. Viel Unstimmigkeit in unseren Beziehungen kommt daher, dass wir meinen, der andere weiß es eh schon. Und ich bin manchmal erstaunt, in der Vergangenheit muss ich sagen, war ich manchmal erstaunt, wie viel die Geschwister in der Gemeinde wussten, dass ich gar nicht wusste. Weil alle dachten, Jürg weiß das eh, aber niemand hat es mir gesagt. Gott hat uns einen Mund gegeben, damit wir sprechen können und damit wir auch Missstände aufzeigen können. Und erst wenn wir die Missstände aufzeigen, können wir erwarten, dass sie verändert werden, aber nicht, wenn wir vor uns hinschmollen. Nun, als Nehemia das hörte, wurde er sehr zornig. Er sagt, ich wurde sehr zornig, als ich von diesem himmelschreienden Unrecht erfuhr. Dieses Unrecht schreit zum Himmel. Dieses Unrecht konnte das ganze Vorhaben, die Mauer zu bauen, zunichte machen. Nicht nur, weil die benachteiligten Juden nicht mehr gewillt waren, an der Mauer zu arbeiten, sondern weil solches Unrecht Gottes Zorn auf das Volk zieht. Natürlich konnte es vorkommen, dass sich ein Jude einen anderen Juden verkaufen musste, weil er ihm Schulden nicht zurückzahlen konnte. Das war normal, das war nichts Unübliches. Eine Witwe suchte einmal den Propheten Elisa auf, um von ihm Rat zu bekommen, und sie sagte ihm, mein Mann ist gestorben, du weißt, dass er dem Herrn treu gedient hat, nun ist der Gläubiger da gewesen, dem mein Mann noch Geld schuldet. Er will mir meine beiden Jungen wegnehmen und zu seinen Sklaven machen. Das war vom Prinzip her nicht falsch. Das hat Gott so geregelt. Ich werde darauf noch dann etwas genauer eingehen. Das war nicht falsch. Dazu hatte dieser Mann das Recht, wenn sie nicht bezahlen kann, dass das auf andere Weise dann vergütet wird. Doch in Israel wurde diese Ordnung Gottes missbraucht. Die Armen und Schwachen wurden ungebührlich ausgenutzt mit dieser Regelung. Und wie entartet das war, beklagt Gott durch den Propheten Amos. Er sagt, ihr Leute von Israel habt Verbrechen auf Verbrechen gehäuft. Darum verschone ich euch nicht. Da sehen wir, wie das Ungerechtigkeit und Zorn Gottes auf das Volk zieht. Ihr verkauft ehrliche Leute als Sklaven nur, weil sie ihre Schulden nicht bezahlen können. Ja, ihr verkauft einen Armen schon, wenn er euch eine Kleinigkeit wie ein paar Sandalen schuldet. Also mit anderen Worten, ihr habt alles komplett missverstanden, meine Regelungen. Ihr beutet eure eigenen Leute aus. Solches Verhalten duldet Gott ganz und gar nicht. Wer so skrupellos handelt, kann nicht erwarten, dass er von Gott irgendetwas empfängt. Schon gar keine geistlichen Gaben, schon gar keine geistlichen Einsichten. In den Sprüchen heißt es, wenn du für das Schreien der Armen nur taube Ohren hast, wirst du keine Antwort bekommen, wenn du selber um Hilfe rufst. Was in Jerusalem geschah, das schreit zum Himmel. Das heißt, Gott sieht das alles und er wird nichts ungestraft lassen, wenn sich dieses Verhalten nicht ändert. Einmal sagte Gott in einer ähnlichen Situation, wascht euch, reinigt euch, macht Schluss mit eurem üblen Treiben, hört auf, vor meinen Augen Unrecht zu tun. Und wie hört man auf? Lernt Gutes zu tun, sorgt für Gerechtigkeit, haltet die Gewalttätigen in Schranken, helft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. So kehrt man um. So verändert man die Situation. Gott fordert eine radikale Umkehr, die ganz praktische Auswirkungen zeigt. Übrigens können wir uns als Christen genauso himmelschreiend verhalten. Jakobus schrieb, nicht ohne Anlass, ihr habt den Leuten, die auf euren Feldern gearbeitet haben, den verdienten Lohn vorenthalten. Das sagt der Christen. Das schreit zum Himmel. Eure Erntearbeiter klagen und ihre Klage ist bis zu den Ohren des Herrn, des Herrschers der Welt gedrungen. Gott hört das Schreien dieser Menschen, die ungerecht behandelt werden. Es ist tatsächlich so, Ungerechtigkeit schreit zum Himmel. Das heißt, Gott hört das. Der Zorn des Nehemias war ganz und gar gerechtfertigt, denn Gotteszorn über dem, was hier in Jerusalem geschah, war vermutlich noch größer. Gott wird sehr zornig über Ungerechtigkeit. Nehemia stellt diese reichen und einflussreichen Juden in aller Öffentlichkeit zur Rede. Er sagt, wie könnt ihr die Notlage eurer eigenen Stammesbrüder so schamlos ausnutzen? Er war völlig empört, dass das überhaupt möglich ist. Und er macht ihnen deutlich, wie unmöglich ihr Verhalten ist. Wir haben von unseren jüdischen Stammesbrüdern, die unter den Nachbarvölkern verkauft waren, so viele losgekauft, wie wir konnten, also die Juden wurden verkauft in andere Völker und dann haben sich Juden zusammengetun und die wieder zurückgekauft, dass sie frei wurden. Und ihr wollt jetzt selber verkaufen, ihr wollt sie jetzt selber verkaufen, damit sie wieder zurückgekauft werden müssen. Also verkauft wieder unsere Leute an fremde Völker, damit wir sie wieder zurückkaufen müssen. Was ist eigentlich los mit euch? Darauf konnten sie den Nehemia nichts antworten. Die waren sprachlos. Was wollten sie sagen? Vermutlich merkten sie in ihrer Habsucht gar nicht, was sie taten. Sie wollten einfach immer mehr haben und aus allem einen Profit schlagen. Es geht diesen Leuten nämlich nicht mehr unbedingt darum, mehr zu haben, denn sie können gar nicht alles gebrauchen, was sie haben. Habgier wird wie zu einem Spiel, das den Bezug zur Realität verliert. Ich habe kürzlich eine Sendung gesehen, da war so ein Superreicher, der hat Flugzeuge und Yachten und weiß ich was alles. Und da hat ganz offen gesagt, wenn du viel hast, willst du immer noch mehr. Obwohl man das gar nicht alles gebrauchen kann, was er hat, aber will immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das wird wie zu einem Spiel, über das man die Kontrolle verliert, wo man von der Realität keinen Bezug mehr zur Realität hat. Paulus sagt es ganz direkt, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Das Schlimmste an der Sache ist aber, dass durch ein solches Verhalten Gottes Volk in Verruf kommt. Nehemia sagt, was ihr da tut, ist ein Verbrechen. Ihr solltet in wahrer Gottesfurcht leben, so aber macht ihr uns zum Gespött der Völker, die unsere Feinde sind. Ihr verhelft dazu, dass die Leute über uns lachen. Die Leute werden spotten und sagen, ja sieh mal diese Frommen, die von Nächstenliebe sprechen. Und so guckst du mal rein, was machen sie? Sie beuten sich ja aus. Sie verkaufen ihre eigenen Leute. Bei ihnen geht es schlimmer zu als bei den Heiden. Muss übrigens Paulus auch mal den Korinthern sagen. Bei euch ist es schlimmer als bei den Heiden. Also Ungerechtigkeit schreit zum Himmel und ganz besonders laut schreit sie zum Himmel, wenn sie im Volk Gottes geschieht. Dann schreit sie grauenhaft laut. In Sprüchen steht, wer die Schwachen unterdrückt, beleidigt ihren Schöpfer. Wer dem Hilflosen beisteht, ehrt ihn. Natürlich sieht es anders aus, wenn wir Gott ernst nehmen würden. Dort, wo Gott ernst genommen wird, gibt es für jeden genug zum Leben. Wo Gott ernst genommen wird, dort herrscht Gerechtigkeit und Gerechtigkeit bedeutet aber nicht, dass jeder gleich viel verdient und jeder gleich viel besitzt. Das ist ein großer Irrtum, den man auch unter Christen ausrotten muss. Gerechtigkeit, wie Gott sie versteht, ist nicht Kommunismus. Alles gehört allen. Dass ich zu einem Reichen gehe und sage, ah, super Stereoanlage, vielen Dank, gehört ja uns, ich nehme es jetzt mal zu mir nach Hause. Es ist nicht Kommunismus, nicht alles gehört allen. Dein und mein ist geregelt. Gerechtigkeit im biblischen Sinn, biblischen Verständnis bedeutet, dass jeder genug zum Leben hat. Das ist Gerechtigkeit. Dem Volk Israel sagte Mose im Namen Gottes, wenn ihr auf dem Herrn, euren Gott, hört und alle seine Weisungen befolgt, die ich euch verkünde, wird es doch überhaupt keine Armen unter euch geben. Denn dann wird der Herr euch genug zum Leben schenken in dem Land, das er euch gibt. Also, er wird genug zum Leben schenken. Er wird nicht allen gleich viel schenken. Aber jeder genug zum Leben hat. Aber weil Gott wusste, dass sein Volk nicht immer auf ihn hören wird, sagte er ebenso deutlich, dass es in Israel immer arme Leute geben wird. Es wird in eurem Land immer Arme geben. Deshalb befehle ich euch, unterstützt eure armen und notleidenden Brüder. Nun wollen wir sehen, was geschieht, wenn ein Volk ernst nehmen würde, wenn ein Volk Gott ernst nehmen würde. Wir sprechen hier vom Volk Gottes. Das Volk Gottes ist in dieser Geschichte Juda. Aber wir sprechen auch von der Gemeinde Jesu, weil auch die Gemeinde Jesu Volk Gottes ist. Alle Ordnungen Gottes richten sich zuerst einmal an das Volk Gottes. Es ist kein Reformprogramm für die Schweiz, für Deutschland oder Italien, sondern es ist die Idee Gottes für sein Volk. Für Menschen, die Gott lieben. Das Volk Gottes sollte eine Art Gegengesellschaft bilden in unserer Gesellschaft, wo man hingucken kann und sagen, seht einmal, wie es die Christen machen. So hat sich das Gott gedacht. Da wird füreinander gesorgt. Eine vorbildliche Gesellschaft für die Völker. Also, wenn wir Gott ernst nehmen würden, dann hätte jeder genug zum Leben. Arme wird es immer geben, auch unter den Christen. Auch im Reich Gottes wird es immer Arme geben. Die Lösung, die Gott möchte, ist nicht, dass die Reichen alles verkaufen und den Armen geben. Aber er möchte, dass die, die die Möglichkeit haben, den Armen zu helfen, das auch tun. Wenn aber dein Bruder, ein anderer Israelit, Not leidet, irgendwo im Land, das der Herr euch geben wird, dann darfst du nicht hartherzig sein und deine Hand vor deinem Bruder verschließen. Es sollte für den, der etwas hat, eine Selbstverständlichkeit sein, den Notleidenden zu helfen. In den Sprüchen heißt es sogar, wenn ein Mitmensch Hilfe braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht, es zu tun. Und wenn du ihm sofort helfen kannst, dann sage nicht, er soll morgen wiederkommen. Aber, dass wir das nicht falsch verstehen, es ist nicht die Meinung, dass die Reichen einfach alles verteilen müssen und jeder, der beim Reichen anklopft und etwas verlangt, auf das er Lust hat, es bekommen soll. Die Armen sind ihrer Verantwortung nicht enthoben. Es heißt einfach, dass man den Armen zum Beispiel das Geld oder das Essen leiht, das sie benötigen. Das Prinzip ist, dass ich genug zum Leben habe. Und was wir für ein Problem haben, das hat nicht damit zu tun, dass wir genug zum Leben haben, sondern dass ich vielleicht neidisch bin, weil ein Reicher ein eigenes Haus hat und ich nicht. Oder weil er auf Amerika in die Ferien kann und ich in der Schweiz bleibe, wobei das auch teuer ist. Aber das ist eine Frage des Neides, das ist nicht die Meinung, dass Gott hat, dass der Reiche einfach, der weniger hat, einfach immer alles geben muss. Sondern auch der Arme hat eine Verantwortung, die er zu tragen hat. Und was wir dann meinen, wenn Reiche im Reich Gottes sind, dass die dann praktisch unseren, von dem, was uns sowieso, wenn wir genug zum Leben haben, sie dazu verpflichtet sind, dass wir noch mehr zum Leben haben, als wir brauchen, dann sind wir auf dem ganz falschen Dampfer. Das hat Gott nicht so gemeint. Aber wir sollen helfen und interessanterweise ist Gottes Meinung nicht, dass man das einfach gibt, Blankoscheck, sondern er sagt, regelt hier, fordert keine Zinsen von ihm, wenn du ihm etwas gibst und ihm hilfst. Wenn du ihm Geld leihst und verlange die Nahrungsmittel, mit denen du ihm aushilfst, nicht mit deinem Aufschlag zurück. Nehmt meine Weisungen ernst und sorgt dafür, dass euer Bruder neben euch leben kann. Also ist nicht einmal gedacht, dass man das Essen einfach gibt und sagt, er behalt alles. Sondern die Erwartung ist, dass er das wieder zurückgibt, aber ohne Zinsen. Ich denke, dass man manchmal über diese Regelungen so ganz leichtfertig spricht, was christlich ist und was nicht christlich ist, und Forderungen stellt und keine Ahnung hat, wie das Gott geregelt hat. Es kann auch sein, dass sich ein Israelit einem anderen Israeliten verkaufen muss, weil er ihm die Schulden nicht bezahlen kann und ein Zahlungsmittel in dieser Welt war, dass ich mich selber verkaufe. Also jetzt habe ich nichts mehr zu bezahlen, also jetzt gebe ich mich dir praktisch als Sklave, jetzt arbeite ich halt für dich. Also das ist wie wenn ich in einem Restaurant nicht bezahlen kann, nachher in der Küche abwaschen muss, so war das ungefähr. Nur hat das etwas länger gedauert, als wenn man abwäscht in der Küche. Dagegen hat Gott nichts einzuwenden, nur muss der, der diesen Juden kauft, ihn wie ein Bruder behandeln. Er muss anständig sein mit ihm. Er muss ihm die Würde als Mensch und als Jude zeigen. Natürlich finden wir diesen Gedanken, dass wir einem Bruder in Not helfen sollen, auch im Neuen Testament. Johannes schreibt, angenommen jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und keine Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Natürlich wissen auch die Apostel, dass so eine Haltung missbraucht werden kann. Christen, die meinen, die Reichen müssen für sie aufkommen und sie könnten verantwortungslos in den Tag hineinleben, weil da gibt es dann schon noch irgendwo einen Reichen, bei dem kann ich dann anklopfen, ich kann auf das Wort Gottes pochen und sagen, gib mir Geld. Paulus hat dieses Problem erkannt und er hat da ganz, ganz klare Worte dafür. Ich habe euch ja auch ausdrücklich gesagt, dass ich bei euch war, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Punkt. Also nicht, wer nicht arbeiten kann. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Wer meint, er könne einfach auf fremde Kosten leben, der ist auch bei den Christen am falschen Platz. Die sind nicht da, um Faulheit zu unterstützen. Die Reichen, sie sollen nicht einfach alles verschenken, sie dürfen ihren Reichtum auch genießen, sie müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie in einem Haus wohnen und die anderen in einer Mietwohnung, aber sie sollen ihren Reichtum vor allem für Gutes einsetzen. Ermahne die Reichen, sagt Paulus dem Timotheus, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Das ist gute Kapitalanlage, also nicht nur an der Börse wissen wir ja, das sind die Kapitalanlagen schwanken dann je nach Stimmung, aber das ist eine gute Kapitalanlage. Wenn wir Gott ernst nehmen würden, dann gäbe es immer wieder eine neue Chance. Alle 7 Jahre konnte ein Jude seine Schuld loswerden. Der Schuldenerlass für die armen Länder, der heute weltweit diskutiert wird, hat Gott für sein Volk schon viel länger geregelt. Er sagte, immer wenn 7 Jahre vergangen sind, müsst ihr alle Schulden erlassen. Immer. Und diese 7 Jahre, die sind festgelegt. Also nicht, wenn mir jetzt jemand Geld leiht Und dann muss ich das in 7 Jahren, muss ich das nicht mehr zurückzahlen, sondern es kann sein, dass wenn mir heute jemand Geld leiht, im übernächsten Jahr dieses 7. Jahr ist und dann bin ich die Schuld los. Wunderbar. Schuldenerlass. Alle 7 Jahre. Und dafür gelten folgende Bestimmungen. Wer einem anderen Israelit Geld geliehen hat, muss ihm jetzt die Schulden erlassen. Er darf sie von seinem Bruder, dem anderen Israeliten, nicht mehr eintreiben. Denn man hat zur Ehre des Herrn einen Schuldenerlass ausgerufen. Gott soll dadurch geehrt werden. Dasselbe galt auch für den Fall, wenn ein Israelit sich einem anderen Israeliten verkaufen musste. Seine Sklaverei ging maximal 6 Jahre, dauerte maximal 6 Jahre und dann war er frei. Wenn ein Israelit, und so heißt es, einen hebräischen Sklaven kauft, darf er ihn höchstens 6 Jahre lang für sich arbeiten lassen. Im 7. Jahr muss er ihn freilassen und darf kein Lösegeld verlangen. Er ist frei. Und wie ernst Gott das ist mit diesem Schuldenerlass, zeigt er mit der eindringlichen Ermahnung, dass man es nämlich nicht unterlassen sollte, jemandem zu helfen, der in Not ist, weil ein Schuldenerlassjahr kommt, oder? Also es könnte ja sein, dass ich jetzt in Not komme, ein Bruder sieht das, er gibt mir Geld, denkt, oh nein, ich gebe ihm kein Geld, nächstes Jahr ist das Schuldenerlassjahr, ich warte ein Jahr, hoffentlich hält er es durch, dann wenn das Schuldenerlassjahr durch ist, kann ich ihm ja Geld geben. So nicht. Sei auch nicht so gemein und berechnend, heißt es da, dass du denkst, das 7. Jahr ist nicht mehr fern, dann muss ich ihm die Schuld erlassen, gönne ihm das und lass ihn nicht vergeblich bitten. Wenn er sich beim Herrn über dich beklagen muss, hast du schwere Schuld auf dich geladen. Also Gott ist es sehr, sehr ernst mit diesen Dingen. Und soviel mir bekannt ist, wurde das in Israel kaum praktiziert. Obwohl das gibt ja dann noch das Jubeljahr nach 50 Jahren und so. Und das war auch das Problem im Mauerbau. Israel lebte ja, bevor Nehemia kam, glaube ich 70 oder 90 Jahre, waren sie schon bereits im Land. In diesen Jahren hätte es schon 10 bis 12 Schuldenerlassungen geben müssen. Aber das haben sie nicht gehalten. Die Reichen beuteten die Armen aus und erließen ihnen die Schuld im 7. Jahr nicht. Und was mich an dieser Regelung begeistert, ist, dass Gott damit deutlich macht, dass es immer wieder eine Zeit für einen neuen Start gibt. Das finde ich wunderbar. Nur wir Menschen tun uns schwer wie das Volk Israel. Die Reichen taten sich schwer, den Armen diese Gelegenheit für einen neuen Start zu geben. Und wir tun uns auch oft schwer, dass wir jemandem die Gelegenheit für einen neuen Start geben, wenn er mal was Falsches gemacht hat. Und wir tun uns oft schwer, uns selber die Möglichkeit eines neuen Starts zu geben, um mal zu sagen, so, das war's jetzt und jetzt gehen wir aber vorwärts. Vielfach verbauen wir uns selber den Weg. Aber mich begeistert das, dass Gott diese Ordnung bei seinem Volk so eingeführt hat und damit zeigt, dass es immer wieder eine Möglichkeit für eine Chance gibt. Wenn man einmal versagt hat, kann man es nochmals versuchen. Wenn das Leben uns nicht günstig gesinnt war, bekommt man nochmals eine Chance. Dieses Prinzip der neuen Chance, von der Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen, ist uns in Jesus Christus in besonderer Weise geschenkt. Jesus hat unser Schuldproblem endgültig und radikal gelöst. Er hat am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen. Und Paulus schreibt, Jesus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Und das Fantastische an dem ist, dass dieser Schuldenerlass nicht an die 7 Jahre gebunden ist. Also ich muss jetzt nicht sagen, Wenn dir nicht vergeben ist von Jesus, jetzt haben wir 2006 und jetzt war letztes Jahr dummerweise gerade dieses Schuldenerlassjahr. Jetzt musst du halt gucken, dass du durchkommst die nächsten 6 Jahre und wenn du das überlebst, hast du Glück gehabt, dann im 7. Jahr wird dir Jesus vergeben. Nein, heute. Diesen Schuldenerlass, den Jesus für dich errungen hat am Kreuz, kann heute, wenn du diese Schuld noch nicht los bist, heute kannst du diese Schuld loswerden. Und jeden Tag können Menschen ihre Schuld loswerden am Kreuz bei Jesus, denn dort hat er bezahlt dafür. Das ist das Wunderbare. Und das Prinzip des Schuldenerlasses hat Gott tief in sein Volk verankert. Nur schon durch diese Regelungen mit Erlassjahr und Jubeljahr und all dem drum und dran, die Chance neu anzufangen. Und sie ist vollkommen da in der Vergebung unserer Schuld durch Jesus Christus. Und noch ein letzter Gedanke, den ich aufzeigen möchte. Wenn wir Gott ernst nehmen würden, dann würde jedem mit Respekt begegnen. Nehemia nimmt diese Menschen ernst, in großer Not sind. Er respektiert sie auch, wenn sie zu den Armen gehören, die vor lauter Armut ihre Rechte gar nicht geltend machen können. Ebenso, dass man von den Armen erwartet, dass sie ihre Rechte geltend machen. Dabei haben sie gar nicht die Mittel dazu. Das ist das Dilemma der Armut. Er setzt sich sogar für sie ein und er kritisiert die Reichen in aller Öffentlichkeit. Er stellt sich auf die Seite derer, die ungerecht behandelt werden. Und nicht auf die Seite derer, die Macht und Einfluss haben. Wir sind immer in der Gefahr, die Armen zu verachten und dem Reichen Hochachtung entgegenzubringen. Und deshalb warnt Gott. Er sagt, bei einem Gerichtsverfahren darfst du niemand sein Recht vorenthalten, weil er arm ist. Das ist eine große Gefahr. Das kommt so leicht daher, wenn wir das sehen. Weil Arme sagen, nee, das kommt doch nicht in Frage. Wenn einer arm ist, bekommt er immer Recht, wenn er Recht hat. Weit gefehlt, in unserem Rechtssystem stimmt das auch nicht. Aber Gott wünscht das. Jeder Mensch verdient Respekt. Das ist auch bei den Christen nicht selbstverständlich. Jakobus beklagt ein Verhalten in der Gemeinde und sagt, nehmt einmal an, ihr seid zum Gottesdienst versammelt und es kommt ein reicher Mann mit goldenen Ringen und in vornehmen Kleid heran und ebenso ein armer Mann in Lumpen. Man erkennt ja manchmal die Reichen heute zwar nicht mehr so stark wie früher, aber man erkennt das schon. Das ist ja gar nicht schlecht, ist ja gut, wenn die Reichen und Armen in die Gemeinde kommen, das soll ja so sein. Das ist ja das Faszinierende am Reich Gottes, dass da alle Reich und Arm und alle Nationen sich zusammenfinden, um den einen wahren Gott zu verehren und Jesus anzubeten. Aber was geschieht dann? Und das ist das, was Jakobus beklagt. Ihr sagt zu dem gut gekleideten Mann respektvoll, bitte, hier ist noch ein bequemer Platz für dich. Aber zu dem Armen sagt ihr, du kannst dort hinten stehen. Oder setz dich da neben mich, neben meinem Stuhl hin auf den Boden. Das ist nicht in Ordnung. Das darf nicht sein. Die Juden hatten auf Nehemia gehört und sie waren bereit, Gott ernst zu nehmen. Den ausgebeuteten Juden wurden die Schulden erlassen. Auch Nehemia ging mit gutem Beispiel voran. Mit einer starken Geste bestärkte Nehemia diese Abmachung. Ich schüttelte alles, was ich über dem Gürtel in meinem Gewand trug, vor der ganzen Gemeinde heraus und erklärte, genauso soll Gott jeden, der diesen Schwur nicht hält, aus einem Haus und aus einem Besitz ausgeschüttelt und ausgeleert sein. Die ganze Gemeinde rief, Amen, so soll es sein, und pries den Herrn, und alle hielten sich an diese Abmachung. Da wurde die Gerechtigkeit wiederhergestellt. Nehemia musste gegen diese Ungerechtigkeit kämpfen. Hätte er das nicht getan, dann wäre der Mauerbau in Stocken geraten und die Feinde Judas hätten Grund gehabt, über die Juden und vor allem über ihren Gott zu spotten. Eins dürfen wir nie vergessen, Gott segnet es, wenn wir Ungerechtigkeiten unter Christen nicht dulden. Er segnet das, wenn wir bemühen, Ungerechtigkeiten abzuschaffen. Ich möchte nochmals sagen, ich habe auch schon solche Predigten gehalten und nachher sind Leute zu mir gekommen, ich habe nichts dagegen. Die wollten dann Geld von mir. Und ich möchte noch, wenn das nötig ist, kann man darüber sprechen, aber ich möchte nochmals sagen, dass Gottes Gerechtigkeit darin besteht, dass jeder genug zum Leben hat und leben kann. Und dass wir denen helfen, die nicht genug zum Leben haben. Das ist der Gedanke Gottes. Und nicht, dass Leute, die nicht arbeiten wollen, könnten oder irgendwie was verbockt haben, meinen, man könnte jetzt einfach zu irgendeinem Christen gehen und sagen, komm, gib, 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 gib und du musst und Gott hat gesagt. Aber genauso klar ist, wer den Schwachen unterdrückt, beleidigt ihren Schöpfer. Wer Hilflosen beisteht, ehrt Gott. Also, wir wollen doch Gott ehren, oder? Ich bete mit uns. Vater, wir leben in einer Welt der Ungerechtigkeit. Das können wir überall erkennen, wie viele arme Menschen ausgebeutet werden, noch ärmer werden. Das ist eine Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit, die zu dir kommt. Und wir sind auch herausgefordert als Christen, dass wir ein Beispiel sind, auch in unserer Welt, als Menschen, die verschieden begütert sind, verschiedene Möglichkeiten haben, aber die all mit diesen Möglichkeiten sich bemühen, dich zu ehren. Bitte dich, dass du uns da hilfst, gerade die wir in einem reichen Land leben, wo wir viel Wohlstand haben. Hilf uns, dass wir mit dem richtig umgehen können. Dass wir nicht von der Gier gepackt werden, immer mehr und noch mehr und noch mehr zu haben zu müssen, um jeden Preis. Und dabei nicht einmal mehr merken, wenn wir andere Menschen damit an die Wand spielen. Herr, hilf uns, dass wir die Gerechtigkeit leben, die dir gefällt. Und dass wir offen sind, uns diesen Fragen zu stellen, die dein Wort an uns stellt. Damit wir ein Leben führen, das dich ehrt. Wir beten dich an. Und ich danke dir vor allem, dass dieses Prinzip vom Schuldenerlass, dass du das tief in dein Volk eingewurzelt hast und dass das in Vollkommenheit durch dich, Herr Jesus, auch für uns, nicht nur für finanzielle Schulden da ist, sondern für die Schuld, die wir vor dem Schöpfer haben. Und da ist ein Schuldenerlass, der uns komplett frei macht und ewiges Leben schenkt. Und wenn jemand da ist, der dieses Leben noch nicht hat, dieses ewige Leben, so schenke, dass dieser Schuldenerlass heute geschehen darf, aufgrund deines Todes am Kreuz auf Golgatha. Wir beten dich an. Amen.